Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Radio Free FM um 16 Uhr zur gewohnten Zeit an der gewohnten Stelle ist ja wieder die Plattform heute Nachmittag. Mein Name ist Michael Trost und wir sprechen heute in der Plattform über das Thema Frauen im Handwerk und über das Thema, dass es relativ selten noch der Fall ist, dass Frauen im Handwerk tätig sind und ein klein bisschen mehr darüber hinaus über ein spannendes Projekt, das im Entstehungsgang im Zusammenhang mit IHK und der Steinmetzwerkstatt von Silke Lambert besteht. Und damit habe ich auch schon gesagt, wer heute da ist. Silke flüstert mir gerade was zu über das Studio-Mikro. Aber auf jeden Fall begrüßen wir dich erst einmal. Also bei mir im Studio ist die Silke Lambert, die zum einen Steinmetz- und Steinbildhauermeisterin mit eigenem Betrieb hier in Ulm ist, zum anderen die Obermeisterin der Steinmetzinnung in Ulm und außerdem, wenn ich das richtig weiß, die Bundesvorsitzende der Frauen im Steinmetzbetrieb, also auf jeden Fall jemand, ich sag mal, mit kompetenter Ahnung zu dem Bereich Handwerk und Frauen. Und deshalb sprechen wir eine Stunde mit dir darüber. Silke, ganz herzlich willkommen hier in der Plattform.
Ja, vielen Dank.
Ja, ich würde sagen, kurz machen wir wieder Vorstellrunde. Du warst zwar schon mal vor Jahren mit mir in der Wissensstrahlung im Radio, das ist aber schon so lange her, da wird mit Sicherheit kein Hörer mehr wissen, wer die Silke Lambert ist. Ich würde sagen, mach kurz eine Vorstellrunde, erzähl kurz alles Relevante zu dir, was die Hörer wissen sollten und man auch ein bisschen versteht, wie der Bezug zum Thema ist und
ja, gut. Wie komme ich dazu, Steinmetz- und Steinbildhauermeisterin zu werden? Da kann ich wahrscheinlich gar nichts dafür. Das liegt ein bisschen im Blut, da bei uns bis zurück ins 14. Jahrhundert immer irgendwo Steinmetze auftauchen, die dann sowohl am Straßburger Münster als auch im Ulmer Münster gearbeitet haben. Mein Urgroßvater war der erste unserer Familie, der in Ulm sich selbstständig dann gemacht hat. Und heute besteht der Betrieb in vierter Generation und wird durch mich geführt. Des Weiteren bin ich ehrenamtlich eben unterwegs, Michael, wie du schon gesagt hast, als Obermeisterin der Steinmetzinnung Ulm. Kleine Korrektur, die Sprecherin der Meisterfrauen im Bundesinnungsverband, das war ich. Das ist Geschichte aus diversen Gründen. Und habe mich entschlossen, meine Kräfte zu bündeln mit der Handwerkskammer, weil die Handwerkskammer, was dieses Thema angeht, wesentlich aktiver ist, offener ist und sehr zielstrebig damit umgeht. Mhm. Das habe ich bei uns im Verband leider etwas vermisst und unnötig Kraft verschleudern muss ich nicht und deshalb haben wir da neue Partner gesucht.
Ja, war es der Punkt, den du gerade korrigieren wolltest, weil du mir gerade auch so noch zugerufen hast, irgendwo
ja, irgendwas das war korrigieren,
was ich gesagt hatte? Ja,
weil du sagtest, das Projekt sei über die IHK, es ist aber über die Handwerkskammer,
über die ganz Handwerkskammer.
Wichtig. Ganz großer Unterschied.
Natürlich, da merkt man, dass ich wahrscheinlich in der anderen Kein Branche Problem. Irgendwo mehr vertraut bin. Natürlich, mhm. Handwerkskammer, selbstverständlich, das müssen wir richtig stellen, das ist ein ganz, ganz wichtiger Unterschied.
Jawohl.
Ja, also auf jeden Fall, glaube ich, weiß dann jeder so ein klein bisschen, aus welchem Bereich du kommst, was du gemacht hast. Du hast auf jeden Fall vor zig Jahren eine Ausbildung gemacht, hast ja auch gesagt, hast dann den Betrieb dann übernommen und ja, führst ihn jetzt dann in vierter Generation, hast du ja auch schon gesagt. Silke, wie ist das so, wenn du mal jetzt nur in das Umfeld schaust? Bist du da jetzt auf weiter Flur alleine oder gibt es auch gerade in diesem Betrieb, also in diesem Bereich Steinmetze, andere oder auch viele Frauen oder wie ist das gerade so in deinem Bereich?
Also im Steinmetzbereich oder im Steinmetzhandwerk gibt es sehr wenig Frauen und als Unternehmerinnen noch viel, viel weniger. Mhm. Ja, also nur als Beispiel während der Gesellenausbildung, da waren wir in der Schule ungefähr 90 Schüler, davon waren 8 Frauen. In der Meisterschule waren wir 40 Schüler und da war ich dann alleine.
Oh ja, das ist sehr wenig. Also Frauenanteil bei einem Prozent ausgedrückt minimal?
Minimal, auch in den Obermeistertagungen bin ich das gewohnt, dass ich da alleine unter Männern bin. Mhm. Habe aber kein Problem damit.
Und ich weiß, du setzt dich durchaus auch durch. Also auf jeden Fall ist es schon eher ungewöhnlich. Ist das zu deiner Zeit anders, als es heute ist? Gibt es da schon so vorweg irgendwie da eine Trendumkehr, dass auch vielleicht diesen Beruf mehr Mädels erlernen? Oder ist das nach wie vor so, dass im Steinmetzhandwerk die Männer so dominant sind? Also auch wenn du heute oder jemand heute die Ausbildung beginnt, ist es immer noch so im Verhältnis? Oder?
Also es sind inzwischen schon mehr junge Frauen, die sich für diesen Beruf auch interessieren. Und es ist auch ein bisschen selbstverständlicher geworden. Mhm. Ja, also bei mir war das noch irgendwie was sehr Seltsames oder was ganz Besonderes. Heute ist schon so, dass es mehr Frauen sind, aber es sind natürlich immer noch eine Handvoll im Vergleich zu den ganzen Lehrlingen.
Mhm. Wahrscheinlich denken natürlich auch viele Leute, ja, Steinmetz ist natürlich eine sehr kraftfordernde ein Beruf, wo man sehr viele Kräfte haben muss, wo man wahrscheinlich auch mal Steine lupfen oder heben muss. Also insofern wahrscheinlich auch vielleicht so die Vorstellung von diesem Handwerk, dass man da eben groß und kräftig und, oder?
Also zart beseitet sollte man natürlich nicht sein und man muss auch Lust dazu haben, seinen Körper auch zu betätigen. Ja? Selbst wenn ich nicht heben muss, trotzdem bin ich den ganzen Tag auf den Beinen und in Bewegung. Aber ich vergleiche das immer, es ist nichts Besonderes, weil es gibt auch Menschen, die Sport mögen und sich dort körperlich betätigen und es gibt Menschen, die Sport hassen und lieber auf der Couch sitzen. Und so ist es im Handwerk meiner Meinung nach genauso. Und der Vorteil ist einfach, es ist eine sehr abwechslungsreiche Arbeit und das Handwerk von heute ist nicht mehr das Handwerk von vor 50 Jahren. Also wir haben heute Hebegeräte, also sei es jetzt Gabelstapler, auf dem LKW ist heute ein Kran, wo es früher hieß, ein Stein, vier Ecken, vier Männer, hat man heute einen LKW-Kran. Auch die Maschinen, heute gibt es ganz tolle Maschinen, die teilweise computergesteuert alleine laufen und diese handwerkliche Arbeit am Stein ist wirklich heute hauptsächlich eben diese handwerkliche Arbeit am Stein. Ja, also nicht die Rüst- und Bankaufgaben, die man nebenher hat. Ja. Und dann sage ich auch immer, so ein Beruf ist sehr vielseitig und es gibt auch Arbeitsteilung. Ja. Und dass eine Frau physikalisch gesehen schneller an ihre Grenzen stößt als ein Mann, ist selbstverständlich, muss aber ja nicht ein Mangel sein. Ja? Weil das Handwerk macht sich nicht daran aus, dass es gut ist, nur weil jemand viel Kraft hat und viele Kilos schleppen kann. So ein Handwerk ist heute viel mehr.
Und in deinem Fall ist es ja auch die künstlerische Seite, die gefordert ist, also nicht die pure Kraft, sondern einfach die Fähigkeit, dann auch mit den Fingern sehr filigran oder mit den Händen sehr filigran zu arbeiten, um da wirklich dann schöne Ergebnisse zu erzielen. Also insofern muss man da schon ein bisschen genauer hingucken. Ja, also auf jeden Fall zu deiner Ausbildungszeit warst du eher noch eine der ganz seltenen Azubis damals, die das erlernt haben. Guck mal vielleicht heute mal in die Situation generell ins Handwerk. Ich glaube, ein Stichwort ist offene Stellen, ist das Thema Nachwuchs auch irgendwie, das an Kräften, an Leuten fehlt. Wollen wir einfach mal eine ganz kurze Bestandsaufnahme machen in Bezug auf Handwerk und die Ist-Situation, wie sie sich heute eigentlich darstellt?
Also zuerst mal über das Handwerk selbst. Früher, wenn ich mit Althandwerkern rede, dann erzählen die mir immer, dass früher das Handwerk wahnsinnig geschätzt war in der Gesellschaft. Das liegt vielleicht darin, dass es eine Generation war, die eben nach dem Krieg die Dinge wieder selbst aufgebaut hat. Das heißt, jeder hat mit seiner eigenen Hand gearbeitet und Dinge wieder hergestellt. Das heißt, die Gesellschaft wusste, was dahinter steckt. Ja, was mit den Händen zu tun. Die Generation, die heute über das Handwerk nachdenkt, ist eher die Generation, die mehr mit dem Kopf arbeitet, ja, und sich für alles eben seine Handwerker bestellt und dort gar nicht so richtig hinterleuchtet, was denn der Handwerker jetzt macht. Und deshalb wird einfach diese körperliche Arbeit ist in der Gesellschaft nicht angesehen. Ja, es ist einfach, der Studierte hat ein Ansehen, der Handwerker hat es leider nicht mehr. Das liegt aber eben auch daran, dass die Politik viele Fehlentscheidungen getroffen hat, indem ich zum Beispiel teilweise die Meisterpflicht abschaffe. Was bedeutet das? Ich schaffe in manchen Gewerken die Meisterpflicht ab. Das bedeutet, jeder nicht Qualifizierte, der ein gewisses Pensum nur vorweisen muss, wenn überhaupt, darf sich selbstständig machen.
Ja? Ohne dass er einen Meister abzusagen.
Ohne dass er einen Meister hat. Also, es gibt Gewerke, Gott sei Dank gehört unser Handwerk nicht dazu. Aber es gibt Fliesenleger zum Beispiel. Ja? Es kann wirklich einer aus dem Ostblock kommen mit seiner Ausbildung und sich hier selbstständig machen und den Kunden bedienen.
Das heißt, der unter Umständen dann mit günstigen Preisen in den Wettbewerb geht, den anderen aussticht, der vielleicht eine höhere Qualifikation hat oder auch bessere Qualität liefern kann, aber dann über einen Preis versucht, den Markt zu kommen und den dann möglicherweise rausdrängt, aber den Kunden möglicherweise nachher unzufrieden hinterlässt oder beziehungsweise der Kunde nachher feststellt, dass die Leistung entsprechend auch nicht so gut war.
Ja, das ist eben dann ein großes Problem und wer auch keinen Meister hat, darf auch nicht ausbilden. Das heißt, auch schon dort hat es zur Ursache, dass weniger ausgebildet wird. Noch dazu ist es heute ja der Trend, dass jeder aufs Gymnasium geht und die Eltern forcieren ihre Kinder auch, dass sie studieren sollen, ja, oder gar müssen. Ja. Das hat wieder mit dieser gesellschaftlichen Ansicht zu tun, dass das Handwerk eben nicht geschätzt ist. Mhm. Ja. Wobei man sehen muss, dass ein Studium noch lange kein Jobgarant ist. Es gibt heute schon viele Akademiker, die auf der Straße sitzen, die keinen Beruf haben. Und wie viele Kunden warten, dass endlich der Handwerker kommt, weil es einfach inzwischen schon zu wenige gibt.
Mhm. Ja, das ist ja allerseits, wenn du irgendwo einen Maler oder irgendwas brauchst oder was, du hast ja richtig heute schon Schwierigkeiten, überhaupt den Qualifizierten zu finden. Andererseits, was du aussagst, beobachte ich auch, es sind ja so viele Studenten irgendwo an den Hochschulen oder auch gerade in dem Bereich, zum Beispiel BWL, unheimlich viele BWL-Studenten, die nachher alle irgendwo einen Job drängen und sich bemühen, aber nachher Schwierigkeiten haben, was zu finden. Das heißt, da aus meiner Sicht, was ich beobachte, ist auch die Frage, ist das wirklich richtig? Ist das nur, damit man studiert oder einen solchen BWL zum Beispiel oder einen Studienabschluss auf irgendeinem Gebiet hat, ist das vernünftig, wenn auf der anderen Seite gute Jobs irgendwo offen sind, wo man vielleicht auch A, Geld verdienen kann, B, auch eine interessante Tätigkeit verrichten kann, aber die, wie du sagst, einfach gesellschaftlich dann leider nicht so angesehen sind.
Wobei das Handwerk ja so viel bieten kann. Ja? Also es gibt dort genügend Qualifikationsmöglichkeiten. Ich habe noch einen Betriebswirt gemacht, man kann einen Gestalter machen, man kann einen Restaurator machen, also als Beispiel zu nehmen von unserem Beruf. Und man kann sie natürlich hinterher, wenn man den Meister noch gemacht hat, auch selbstständig machen. Und wir haben jetzt in den nächsten Jahren sehr viele Unternehmen, die eigentlich zur Übergabe stehen, aber die schlichtweg geschlossen werden, weil es keine Nachfolger gibt, die diesen Betrieb übernehmen können. Ja? Weil auch dort viel zu wenig anstehende Meister da sind, die das machen können.
Das heißt, es kommen eigentlich, wenn ich dich richtig verstehe, zwei Strömungen zusammen. Zum einen die Bevölkerungsentwicklung, dass immer mehr Leute eben aufhören oder diese geburtenreiche Jahrgänge irgendwann mal aufhören. Und dann die Jahrgänge, die eben mit weniger Kindern oder Leuten irgendwo dann versehen sind, die heute dann quasi den Beruf oder eigentlich das stemmen müssten, immer weniger werden, immer weniger, also schon von der Basis quasi verfügbar sind und dann noch weniger eben die Ausbildung machen, dass es eigentlich aus diesen zwei Gesichtspunkten heraus dann einfach so problematisch wird.
Ja, da spielen diese zwei Dinge zusammen und ich vergleiche das immer ganz gern, als ich mich selbstständig gemacht habe, 1993, da war es für die Kunden damals unheimlich wichtig, auch mal in die Werkstatt sehen zu dürfen, die Säge anzusehen, zu sehen, wie man schleift, wie man den Stein bearbeitet, das war unheimlich wichtig. Heute, wenn ein Kunde kommt, der will ein schönes Büro, einen warmen Kaffee, einen guten Preis und eine gute Beratung. Wie die Dinge fabriziert werden, woher sie kommen, was die Mitarbeiter machen, spielt heute für den Kunden gar keine Rolle mehr.
Sind wir, was das angeht, irgendwie zu, ich weiß nicht, von anderen Dingen zu sehr abgelenkt und zu viel irgendwie, was weiß ich, zu viel auf, vielleicht auch Social Media und solchen Dingen irgendwie abgelenkt, dass man sich gar nicht mehr mit den Dingen so befassen mag?
Ja, das ist einfach, dass wir im Luxus ersaufen. Kann es nicht sagen, anders sagen. Mhm. Ja, wir konsumieren wie die Weltmeister. Ja, und ich bin überzeugt, dass die meisten aus unserer Gesellschaft nie hinterfragt haben, wo das Produkt herkommt und unter welchen Bedingungen so ein Produkt fabriziert wird.
Wahrscheinlich ja. Zählt der Wettbewerb und das billig vor allem, das ist eben günstig.
Ja. Und da macht ja die öffentliche Vergabe von Aufträgen macht ja denselben Fehler. Ja? Der Billigste erhält den Zuschlag. Hm. Ja? Und der Billigste kann nicht der Beste sein. Das funktioniert also in den oberseltensten Fällen, weil wir backen alle mit dem gleichen Mehl. Wir haben alle unsere Mitarbeiter, unsere Löhne, unsere Steuern, die Ausbildung, unsere Maschinen, unsere Werkzeuge. Woher kommt es dann, dass manche den Preis derart unterschreiten können? Und in einer öffentlichen Ausschreibung muss man dann einfach sagen, okay, ich beantworte nur diese Dinge, die in der Ausschreibung drin stehen und mache mir überhaupt keine Gedanken, was sonst noch passieren könnte. Weil wenn man in die Ausschreibung noch irgendwelche Eventualitäten mit reinschreibt, ist man schon raus. Und das ist mit ein Grund, weshalb Bauvorhaben nicht fertig werden. Ja, weil immer noch irgendwas hinten ran kommt, was ja der billige Anbieter mit weniger Qualifikation gar nicht vorhersehen konnte. Oder es wird mangelhafte Arbeit abgeliefert, die nachher irgendwie rausgebügelt werden muss, was Zeit und Geld kostet. Deshalb kenne ich kein Bauprojekt, was pünktlich fertig wird und zu dem veranschlagten Preis.
Das könnte man argwöhnen, das sind die vielen Betriebswirtschafter, die alle kontrollen und steuern, aber selber nicht arbeiten und im Prinzip nur an Kosten gucken. Diese Denker, die da schon ein bisschen auch Einzug gehalten hat und eigentlich die Qualität oder die Arbeit als solche gar nicht mehr so im Vordergrund steht. Nur noch eben das Controlling und das günstig und billig.
Genau. Und ich will diejenigen auch gar nicht verurteilen, die wissen es nicht besser. Mhm. Ja? Und im Endeffekt müsste es ein Pflichtpraktikum geben für jeden Schüler und jede Schülerin. Und es müsste vor allem auch ein Pflichtpraktikum im Handwerk geben für die Politiker. Mhm. Ja, weil es kann nicht funktionieren, Abitur, Studium, führende Position in der Politik und dort Entscheidungen treffen. Es kann nicht funktionieren. Theorie und Praxis sind immer zwei Paar Stiefel. Ja. Wir haben in der Meisterschule viel Theorie gelernt, in der Betriebswirtschaft viel Theorie gelernt. Und in der Praxis muss man sich oft ganz anders behelfen. Also das kann man nicht vergleichen.
Also auf jeden Fall, wir haben zu viel Theoretiker, zu wenig Praktiker und deshalb klemmt es an den verschiedenen Ecken. Vielleicht geben wir mal einen kurzen Überblick auch über die Berufe, die jetzt mal maßgeblich irgendwo im Handwerk uns irgendwo präsent sind oder vielleicht auch die Berufe, die von vielleicht den meisten, wenn überhaupt noch handwerklich was erlernt wird, gelernt werden. Und da stehen, wenn ich es richtig weiß, die Friseusen oder Friseurinnen,
Frauen.
Bei den Frauen. Überhaupt vielleicht, ich weiß nicht, ob es auch eine geschlechterübergreifende Statistik gibt, was überhaupt so die gefragtesten Berufe ist oder was eigentlich so ganz oben ansteht. Hast du da irgendwie eine Ahnung, was so überhaupt, also man denkt jetzt vielleicht Radio, nee, das ist das Handwerk, Radiotechnik, Fernseher oder so, nee, oder Computer, also, das ist auch, glaube ich, nicht.
Es fängt, wie gesagt, bei der Friseurin an. Das sind jetzt die Top 10. Ja. Dann die Fachverkäuferin im Lebensmittelhandwerk, Kauffrau für Büromanagement, dann kommt Augenoptikerin, Konditorin, Maler und Lackiererin, Bäckerin, Zahntechnikerin, Schreinerin und Hörgeräteakustikerin. Und dann wird es dünn gesät in allen anderen.
Ja, das sind jetzt die Frauen. Wie ist das jetzt? Hast du auch eine Statistik, wo die Herren oder die Männer irgendwo gelistet werden? Ist da auch irgendwie was bekannt? Ob das dann, ich meine, Friseusen, ja. Aber Männer als Friseur eher, glaube ich, weniger. Gibt es auch, aber wahrscheinlich
weniger. Es gibt schon auch. Spannend ist dann wieder, dass die Selbstständigen, wenn man jetzt gerade das Friseurhandwerk nimmt, dann doch wieder mehr Männer, die Unternehmer sind, als die Frauen. Oh, ja. Also da kippt es dann wieder.
Mhm. Generell, gibt es da irgendwie bestimmt auch eine Statistik jetzt in den Berufen, wie die Quote, sagen wir mal jetzt übergreifend über die genannten Berufe an Frauen ist? Ich meine, irgendwas gelesen zu haben, auch in Bezug auf den Beginn von Ausbildungsverhältnissen, wie viele Mädels und wie viele Jungs momentan einen Ausbildungsberuf im Handwerk erlernen?
Also jetzt hier in unserem Regierungsbezirk, sage ich mal, wir haben ungefähr 7.500 Auszubildende und davon sind 21% Frauen.
21%, das ist noch nicht sehr, sehr viel.
Mhm. Und in technischen Berufen ist es ganz mager. Mhm. Also Orthopädietechnik, Elektroniker, Zimmerer, Steinmetz. Also diese typisch technischen Handwerksberufe, die sind sehr, sehr rar besetzt von den Frauen.
Und was tun die Unternehmen dann, um überhaupt dann noch, sagen wir mal, betriebsfähig zu sein? Ist das wahrscheinlich das Thema, dass man auch ausländische Kräfte dann holt und sucht? Oder wie geht das dann überhaupt? Also gerade zum Beispiel, ich meine, auch mitbekommen haben im Malerhandwerk, da gibt es ja an der Stelle ganz, ganz arg Engpass, dass wir überhaupt nicht mehr diesen Beruf erlernen wollen. Und dann ja, holen die ausländische Kräfte her? Oder wie ist sichergestellt, dass wir in 5 bis 10 Jahren überhaupt noch bestimmte Berufe oder handwerkliche Berufe dann überhaupt noch haben, dass überhaupt noch jemand in der Lage ist, dann diese Tätigkeiten zu machen?
Also die Sicherstellung sehe ich im Moment überhaupt nicht. Ja. Mhm. Die Betriebe machen inzwischen wahnsinnig viel, um neue Azubis zu generieren, sei es über Messen, dann werden Auslandsaufenthalte werden angeboten von Betrieben. Teilweise kriegt einer, ja, der Azubi des Monats darf einen Monat lang ein Auto fahren und kriegt Sprit dazu. Also die Betriebe machen wahnsinnig viel, um Auszubildende zu generieren. Und da muss ich sagen, auch das Handwerk, die Handwerkskammer tut da sehr viel. Dazu sind wir aber zu klein und haben nicht genug mediale Wirkung, um das Gesellschaftsbild zu ändern. Mhm. Ja? Es muss, denke ich, einfach hier ganz gewaltig was passieren.
Mhm. Ja, Silke, ich denke, wir machen zwischendrin mal Musik. Wir haben schon 20 Minuten gesprochen, schon eine kurze Bestandsaufnahme gemacht. Wir spielen mal Musik und zwar habe ich drin den El Cielo von Schiller. Hören wir rein. Hier ist Schiller und in circa 4 Minuten sind wir zurück. Die Musik ist ausgeklungen. Hier ist die Plattform Radio Free FM. Wir sprechen heute über Frauen im Handwerk oder über das Handwerk überhaupt und mein Studiogast ist Silke Lambert. Ja, wir haben schon über die Ist-Situation gerade gesprochen, eine Bestandsaufnahme gemacht und wollen jetzt einfach noch ein bisschen hinterfragen, warum ist das ganze Thema so, warum, beziehungsweise auch ein bisschen nachdenken, was können Frauen eigentlich leisten im Handwerk, warum, was gibt es eben für positive Aspekte und was tut zum Beispiel eine Handwerkskammer? Silke, du wieder.
Also, die Frage ist natürlich, warum wir so wenige Frauen im Handwerk haben oder warum sich erstmal weniger Frauen dafür interessieren, ob sie informiert sind oder ob sie sich von vornherein erst vielleicht gar nicht zutrauen. In den Köpfen herrscht immer noch diese Sorge um diese körperliche Belastung, ja? Die ich ja ein bisschen vorher schon aushebeln konnte. Und da ist sicher nicht schlecht, wenn sich jeder Jugendliche einfach mal in so einem Betrieb informiert und mal einen Einblick wirft, indem er dort ein Praktikum macht. Bei vielen Frauen kommt dann auch die Unsicherheit bei dem Gedanken, wie wird es denn sein, unter lauter Männern zu arbeiten? Ja, wird man akzeptiert? Kann man mithalten? Ja, also das sind schon so Gedanken, die da mitspielen, die ich auch von mir kenne, wenn ich an meine Ausbildungszeit denke, da war ich fest überzeugt, ich muss auch körperlich das Gleiche leisten, wie ein Mann leisten oder wie ein Mann leistet, ja, um dort keine Abstriche machen zu müssen. Jetzt im reiferen Alter und mit meiner Erfahrung, die ich habe, muss ich einfach auch sagen, dass diese physikalische Belastbarkeit nicht das aus ist, was den Beruf ausmacht. Und dass es durchaus eine Gruppe unheimlich verjüngt oder auffrischt, wenn eben Männlein und Weiblein gemischt arbeiten, genauso wie alt und jung. Mhm. Also das ist eine Quelle, die leider gern übersehen wird. Und die so einen Betrieb unheimlich pfiffig machen kann, weil einfach viele, viele unterschiedliche Gedankengänge aufeinandertreffen und das einen Betrieb nur voranbringt.
Ja. Also kann man sagen, die gesunde Mischung ist eigentlich ganz erstrebenswert oder eigentlich vernünftig, weil man sich an der Stelle jung und alt in Bezug auf Erfahrung austauscht und vielleicht Jungs und Mädels wieder irgendwo spezifisch und eine andere Sicht oder auf irgendwas haben, man ergänzt sich auch sehr gut. Und es ist ohnehin eigentlich ja zumindest normal in der Gesellschaft, dass man eben jung und alt, männlich und weiblich dabei hat und insofern eigentlich eine gute Basis.
Ja, wobei das ja auch schon ein bisschen so ein gesellschaftlicher Trend ist, dass die alten Leute ins Heim gehen, ja, also wo sieht man das noch groß, dass die alten Leute mit mit in der Familie noch richtig fest mit integriert sind. Ja? Ja. Also ich fände es zum Beispiel total toll, wenn es dann solche Altersruhesitze gibt, wenn zum Beispiel direkt in dem Seniorenheim im Kindergarten angegliedert wäre, dass man einfach auch dort wieder viel intensiver Alt und Jung zusammenbringt. Ja? Dass da einfach wieder mehr Offenheit gegenseitig entsteht.
Nehmen wir, weil du es gerade sagst, zumindest in der Industrie beobachte ich, dass man sich jetzt schon auch ein bisschen rückbesinnt und zum Beispiel erfahrene Kräfte wieder zum Beispiel aus dem Ruhestand holt, weil man sieht, die haben eben dann doch über die Jahre eine gewisse Expertise und einfach eine Befähigung sich erarbeitet, die einem Unternehmen von Nutzen ist. Und diese Zeit, wo man vielleicht vor 15, 10 Jahren Leute mit 58 in Ruhestand geschickt hat, nur um Personalzahlen anzupassen, ist zumindest in dem, was ich überblicke, schon wieder passé. Also man besinnt sich schon auch auf die Fähigkeit der Älteren. Zumindest in der Industrie beobachte ich das so.
Ja, das ist im Handwerk sicher zum Teil auch so. Mhm. Nur muss man einfach sagen, dass man im Handwerk eben auch körperlich dann mal eine Grenze hat. Mhm. Ja, es ist einfach eine andere Belastung und ich kann gewisse Dinge mit 67 oder gar 68 kann ich dann körperlich einfach nicht mehr leisten. Mhm. Ja, ich kann dann als Meister oder als Berater in der Firma oder als Polier auf einer Baustelle und so weiter, kann das sehr, sehr großen Nutzen haben. Nur müssen eben diese Betriebe auch dazu bereit sein zu sagen, ich bin bereit, in eine beratende Funktion zu investieren, der wir jetzt nicht pro Stunde eine gewisse Menge an Arbeit abliefert und somit hier profitabel ist, sondern man muss das wieder schätzen, zu sagen, auch eine beratende Vorbildfunktion in einem Betrieb kann durchaus die erwirtschafteten Daten verbessern, indem man einfach diese Leute motiviert und schneller zu Ergebnissen führt, weil er einfach seine Erfahrungen einbringen kann.
Und der muss ja nicht zwangsläufig noch auf ein Dach klettern, um da zum Beispiel irgendwo Ziegel zu tauschen, irgendwo als Dachdecker oder so, sondern da schickt man den Jungen nach oben und der andere steuert von uns, sagt, mach das und das und guck. Und insofern die gute Ergänzung oder eigentlich die gute Mischung, von der ich vorher gesprochen habe.
Ja. Mhm. Was bei Frauen natürlich auch noch ein Thema ist das Thema Familie. Mhm. Ja? Also es ist heute halt immer noch die Frau, die eigentlich im Großen und Ganzen die Kinder großzieht, dann zu Hause bleibt, sich dort kümmert und dann irgendwann versucht, wieder einzusteigen, was dann meistens eben nur über einen Teilzeitjob wieder funktioniert. Interessant für mich war, ich war jetzt im Januar, war ich in Las Vegas auf einer Messe. Ich habe da intensive Kontakte zu der Gruppe Women in Stone von dem Natural Stone Institute. Und da kamen wir auch auf das Gespräch, wie sie das Problem in Amerika lösen hinsichtlich der Kinderbetreuung. Und es ist so, bei uns gibt es ja den Mutterschutz. Ja? Das heißt, eigentlich ein Vorteil, ja, wenn man sagt, die Frau kann zu Hause bleiben, sich um das Kind kümmern. Andererseits drängt die Frau wieder in diese Schublade, du hast ja den Mutterschutz und du kümmerst dich um das Kind. Ja? Und ich kann auch Unternehmen verstehen, zumindest kleinere Unternehmen, die dieses Risiko vielleicht scheuen, eine junge Frau einzustellen, diese aufzubauen, vielleicht in eine höhere Position, um dann zu wissen, dass sie dann irgendwann wieder weg ist. Ja? Und da macht sich der Staat ein bisschen einfach. Ja? Der sagt, ah, wir machen jetzt hier mal einen Mutterschutz, ja? Wir finden jetzt hier mal die Gesetze, wir legen das fest und die Wirtschaft soll gucken, wie sie es finanziert und wie sie es regelt. Ja? Und in Amerika ist es halt nicht so, da gibt es diesen Mutterschutz nicht und da ist es auch selbstverständlich, dass die Frauen relativ schnell wieder in ihren Beruf zurückkehren. Und da ist diese ganze Kinderversorgung ist viel größer geregelt. Ja, es gibt öffentliche Stätten, wo man die Kinder hinbringen kann, aber in Amerika ist es gang und gäbe, Nannies zu haben. Tagesmütter, private Tagesmütter, die sich um 3, 4, 5 Kinder kümmern. Ja. Und deshalb werden dort Frauen viel mehr gefordert im Berufsleben, weil sie wirklich dann eine ernstzunehmende Wirtschaftskraft in dem Unternehmen darstellen.
Ja, das heißt, es wäre eigentlich sinnvoll, zum Beispiel irgendwo für Kräfte, die dann im Handwerk tätig sind, irgendwo vielleicht auch Kindergärten oder Kitas oder irgendwie einzurichten, dass vielleicht dann auch die Frauen die Kinder dann in die Kita geben können, wo sie gut aufgehoben sind, morgens bringen, abends holen, dass man sagt, im Prinzip damit ist dieser Betreuungsfaktor gesichert, die Kinder sind gut versorgt.
Es gibt keinen Handwerkskindergarten,
wo
man sagt, okay, alle Handwerksfrauen sind hiermit versorgt, ja, und die noch freien Plätze werden mit anderen Kindern gefüllt. Mhm. Ja.
Das heißt, sowas gibt es bis dato überhaupt nicht, oder? Nee, so eine Betreuung.
Gar nicht. Und ich fände es auch schön, wenn man dann schon in dem Kindergarten auch handwerkliche Tätigkeiten wieder mehr machen kann, basteln, rausgehen. Ja. Ich mag das ganz extrem, wenn wir heute junge Azubis bekommen, die haben alle zwei super flinke Daumen vom Handy spielen, aber wenn sie heute zum 12-Jährigen sagen, mach mal einen Purzelbaum, das schafft er nicht. Mhm. Ja. Also auch die körperliche Flexibilität, die geht total verloren, weil die Kinder eigentlich nicht mehr rausgehen. Mhm. Ja. Michael, denkt man an unsere Kindheit, Hausaufgaben und weg.
Vielleicht darf ich anmerken, wir waren schon gemeinsam im Kindergarten, wir haben auch zumindest schon gemeinsam Sandkasten gesandet oder so. Ich weiß gar nicht, ob das die Kinder noch machen.
Und die Förmchen gestritten.
Förmchen gestritten, ja, genau. Also auf jeden Fall hat sich da, glaube ich, schon viel verändert. Und ich meine, ich beobachte das ja auch, wenn man heute mal zum Beispiel einen Omnibus oder irgendwie eine Straßenbahn guckt, schon die kleinen Kinder sitzen mit der, ja, entweder mit der Spielkonsole oder mit dem Handy da und spielen nur noch. Und die Kreativität wahrscheinlich, die man sonst vielleicht früher hatte, zum Beispiel zur Zeit meines Vaters, weiß ich, haben die Kinder versucht, Radios zu bauen. Und da war das natürlich alles noch ein bisschen eine Nummer größer, aber da war das Handwerkliche, das selber Schrauben, das Machen noch viel mehr in. Oder haben die Kinder sonst irgendwas zusammengebastelt, geschraubt, weil es die Spielsache in der Feinheit gar nicht gab. Oder natürlich auch vielleicht auch mit den Bauklötzchen, die es so gibt, die man im Kindergarten irgendwo eben aufeinander schachtelt. Ich sage den Namen jetzt nicht. Heute gibt es ja vorgefertigte, fertige Sets. Du baust das einmal irgendwie nach Schema oder das ist eh meist schon so spezialisiert. Damals hat man selber noch irgendwie ein bisschen kreativ sich was überlegt und gemacht. Also das ist komplett weg. Also dieser Ansatz zu Kreativität oder zur eigenen Gestaltung fehlt, ist weg. Oder?
Ja, und ich lasse das auch nicht als Ausrede gelten, dass es heißt, beide Eltern müssen arbeiten. Mhm. Ja, also mein Vater hat gearbeitet, meine Mutter hat gearbeitet, aber es war klar, wenn meine Mutter heimkam, es war irgendwie 4 Uhr, dann war sie für mich da und in jeder freien Minute waren wir irgendwo unterwegs und haben irgendwas unternommen. Ja, und wir haben uns beschäftigt mit einfachen Spielsachen und haben uns unsere Dinge natürlich auch selbst gebaut.
Das ist, was ich meine, ja. Genau. Und ich glaube, das ist heute nicht mehr so. Nee. Das ist alles irgendwo weg. Also insofern, ja, auch vielleicht damit handwerken, was tun, ist dann einfach nicht mehr so inne und das ist genau wahrscheinlich das Problem auch.
Ja, genau.
Ja. Das heißt, was kann man denn tun, Silke? Müsste man den Kindern heute dann die Spielkonsolen oder die Handys wegnehmen und sagen, ihr bastelt wieder, ihr macht selber, macht Laubsägearbeit oder ihr macht irgendwo handwerklich, müssen wir es, ihr strickt und macht irgendwas, wäre das, ich meine, wahrscheinlich kann man das gar nicht
editieren. Handys wegnehmen macht keinen Sinn, die Welt dreht sich und entwickelt sich und ein Handy gehört heute zu allem dazu. Auch wir im Handwerk haben heute unsere Handys, sind überall und ewig erreichbar und benutzen dort diese Medien, die es dort gibt, Internet und so weiter, haben unsere Zeichenprogramme, alles mögliche, also ohne Computer und Handy geht es heute einfach nicht. Und dass heute Kinder eben schon einsteigen in die Computerwelt, ich erinnere mich an meine kleine Schwester, die ist 10 Jahre jünger, da kam damals dieser Nintendo raus, das war der Brenner, ja? Und sie hatte natürlich einen. Ja? Es ist einfach so, aber wo man was ändern muss, ist erstmal in der Schule, sollte nicht dauernd der Sportunterricht ausfallen. Werkunterricht gibt es nicht mehr.
Hat mir das überhaupt mal in der Schule? Ich entsinne mich gar nicht,
oder? Doch, Werkunterricht hatten wir. Und ich weiß noch, in der vierten Klasse mussten die Jungs genauso nähen und stricken wie die Mädchen. Und die Mädels haben genauso die Baukästen zusammengezimmert. Mhm. Also das weiß ich noch ganz sicher. Und das sind einfach die Dinge. Und eben das auch in der Schule. Warum gibt es in der Schule nicht wirklich regelmäßige Praktika, in denen die Kinder oder Schüler sich einfach auch handwerklich betätigen müssen.
Wobei mir natürlich eins einfällt, und da greifen wir ein bisschen vorweg, Stichwort Kepler-Gymnasium, auf dem wir beide gewesen sind zur gleichen Zeit. Da gab es ja zum Beispiel Projektwochen, Silke. Da kann ich mich entsinnen, hat man ja auch das ein oder andere mal praktisch selber machen dürfen. Ja. Das ist ja eigentlich ein Punkt, den ich dann in der Richtung oder wahrscheinlich den wir gemeinsam da eigentlich dann als positiv bewerten würden. Ich weiß gar nicht, ob es solche Projekte heute noch gibt oder solche Projekttage.
Also so, ich weiß, gibt es die Projektwochen durchaus schon. Ja. Mhm. Bloß an den Projektwochen kann man sich natürlich aus den handwerklichen Arbeiten auch entziehen. Ja. Da gibt es ja wahnsinnig viele Projekte Und ob da jetzt unbedingt ein Projekt beim Steinmetz dabei ist oder bei einem Maler, möchte ich jetzt mal bezweifeln. Mhm. Ja. Ich meine einfach, das muss wieder Unterrichtsfach werden, Handwerken, Werkunterricht.
Da Appell. Mhm. Vielleicht ein Punkt, den vielleicht der eine oder die eine oder andere auch noch gerne wissen möchte. Siehst du Berufe, wo man sagen kann im Handwerk, das sind jetzt partout keine Berufe, die ein Mädchen machen könnte? Oder wirst du sagen, das gibt es generell überhaupt nicht? Jeder Beruf ist für ein Mädchen machbar, da gibt es keinen Ausschluss. Es gibt jetzt also nicht einen Beruf, wo man bestimmte Voraussetzungen haben muss, die eben nur ein Junge erfüllt. Nein, du sagst wahrscheinlich, man kann jedes.
Also da bin ich der festen Überzeugung, das ist natürlich ganz daraus, aus welchem Holz man geschnitzt ist, in welchen Handwerksberuf man dann gehen möchte. Nur als Beispiel, ich hatte jetzt vor 3 oder 4 Wochen das erste Mal eine Kanalreinigerin bei mir im Haus.
Eine Kanalreinigerin?
Ja, wir hatten ein Problem mit einem Rohr und dann kam die Firma an und die Chefin unter den Männern war eine Kanalreinigerin. Ich weiß nicht, wie der Beruf korrekt heißt, aber die hat Hand angelegt und hat unser Rohr wieder zum Laufen gebracht. Ja. Und was vielleicht schwierig ist, ist auf dem Bau, was wirklich körperlich sehr anstrengend ist.
Also ich kann mir auch vorstellen, jetzt bei großer Hitze die Ziegel zu stapeln, so ein Maurer oder so jemand, der muss schon wahrscheinlich eine gute Kondition haben, das ist anstrengend.
Es gibt auch Maurergesellinnen, gar kein Thema. Und Mauern ist ja nicht gleich Mauern. Ja? Also man muss aufhören, das Handwerk darin zu sehen, dass ein Maurer nur Mauersteine nimmt und aufeinander schichtet und sonst nichts. Ja? Je nachdem, welche Qualifikation ich anstrebe, wenn ich jetzt an einen Auftrag denke, es fängt an, damit die Kunden zu beraten. Ja? Das heißt, ich muss ein wahnsinniges Know-how haben, um dem Kunde das richtige Produkt anbieten zu können und auch zu verkaufen. Dann geht es um die Auftragsplanung, Materialbeschaffung, teilweise Gestaltung, Zeichnung und so weiter. Also das heißt auch betriebswirtschaftlich und so weiter wird man als Maurer gebraucht. Ja. Ja. Also das Spektrum ist so groß im Handwerk und die Gesellschaft sieht eben nur, hat der Maurer mauert. Mhm. Ja. Aber es gibt halt viel, viel mehr, weil auch Mauer ist nicht gleich Mauer. Wenn man heute die Häuser anguckt, aus wie vielen verschiedenen Dingen die gebaut sind, das heißt, man muss sich auch mit der Energiebilanz auskennen und mit vielen Dingen mehr, um ein richtiges Mauerwerk erstellen zu können.
Also es ist deutlich mehr, als nur so kurz gedacht ein paar Steine aufeinander zu setzen. So.
Und da gibt es immer Arbeitsbereiche, die wunderbar für Frauen sind, selbst wenn sie jetzt sagen, ich lerne jetzt den Beruf und in meiner Ausbildung muss ich selbstverständlich viele Mauern hochziehen, damit ich auch nachher weiß, um was es geht. Denn wenn ich in einem größeren Betrieb nachher die Führungskraft bin und einige Leute unter mir habe, dann macht es keinen Sinn, es eben so wie die Politik zu machen, nur schön Theorie zu haben, um dann meinen Mitarbeitern zu sagen, wie es geht. Mhm. Ja. Da muss man dann schon selber diese Erfahrung haben.
Ja, ich würde sagen, Silke, wir spielen noch mal Musik und dann sprechen wir anschließend weiter hier zum Thema. Hier spielen wir auf jeden Fall erstmal Michael Garrison und den Titel Departure.
Hallo, ihr hört Radio Free FM. Mein Name ist Silke Lambert, Steinmetz- und Steinbildhauermeisterin aus Ulm und ich mache Frauen im Handwerk stark.
Perfekt, Silke, sowas großartig. Ja, wir sprechen gerade über das Thema, wir sprechen über Initiativen, genau das angesprochene Thema, dass zum einen im Handwerk zu wenig Menschen ausbilden, und zum anderen aber auch, dass eben zu wenig Frauen und Mädels diese Berufe ergreifen. Silke, da gibt es einige interessante Ansätze, über die wir jetzt im dritten Part auf jeden Fall sprechen müssen.
Ja, da gibt es eine tolle Initiative unserer Landesregierung. Und unsere Landesregierung hat das Projekt Frauen im Handwerk in Zusammenarbeit mit dem Baden-Württembergischen Handwerkstag initiiert. Der Sinn ist eben, Mädchen und junge Frauen mit den eher technischen Handwerksberufen in Berührung zu bringen. In diesem Handlungsfeld wurde die Handwerkskammer Ulm ausgewählt, eine Bildungspartnerschaft im Rahmen des Baden-Württembergischen Gesamtprojekts zu besetzen. Dazu hat die Handwerkskammer eine Partnerin gesucht und mich gefunden. Und so darf ich jetzt die Partnerin der Handwerkskammer Ulm sein für das Projekt Frauen im Handwerk. Da wird eine Bildungspartnerschaft geschlossen zwischen mir und ich habe mir gewünscht, dass wir das mit dem Kepler-Gymnasium machen können. Erstmal einen ganz tollen Gruß an das Kepler-Gymnasium.
Und zwar von uns beiden. Ja. Wir sind nämlich beide Abiturienten des Kepler-Gymnasiums hier in Ulm und es ist auch nicht weit weg. Wir grüßen einfach mal so über die
Straße.
Genau,
über die Straße. Und ich freue mich ganz, ganz toll, dass das Kepler-Gymnasium bereit ist, diese Aufgabe mitzugestalten, weil es steckt sehr viel Engagement dahinter und Aufwand. Und diese Bildungspartnerschaft, diese wird öffentlich unterzeichnet am 28. März im Kepler-Gymnasium und dabei sein vom Herr MdL Grad. Er ist eigentlich auch der Initiator des Projekts und handwerkspolitischer Sprecher der Grünen.
Oh ja.
Sinn des Projekts ist eben, wie gesagt, auf Handwerksberufe, vor allem im technischen Bereich, aufmerksam zu machen. Und ich werde jetzt mit einer Schülergruppe, das sind 7 Schülerinnen und Schüler, ein Wandrelief gestalten. Und das wird aus Sandstein gefertigt und wird dann im Bereich des Treppenaufgangs des Kepler-Gymnasiums montiert. Da wir 4 weitere Treppenaufgänge zur Verfügung haben, haben wir also schon mal ein Projekt, was jetzt über 4 Jahre hinweg laufen wird.
4 Jahre, oh ja, oh ja.
Also das ist geplant, weil eine einmalige Sache hat keinen Sinn, ja. Und wenn ich jetzt auch sehe, wie noch bei den Schülerinnen doch Bedenken da waren, denke ich, wird es nächstes Jahr schon einfacher, weil wir dann die jetzigen teilnehmenden Schülerinnen einfach mit in die Klassen nehmen können und sie ihre Erfahrungen berichten können, mhm, was sie gelernt haben, welche Erfahrungen sie gemacht haben. Ich habe mich dafür eingesetzt, dass wir eine gemischte Gruppe machen. Also mir war das wichtig, dass wir jetzt nicht nur Mädchen haben, sondern eben, dass es wie in der Realität eine gemischte Gruppe ist. Weil ich auch während der Arbeiten einfach erforschen möchte, was die Jungs drüber denken, über ihre Kolleginnen, die mitarbeiten, und was auch die Mädchen über ihre Kollegen dann berichten. Ja? Und ob die Dinge, die sie sich vorher so ausgemalt haben, ob die dann auch wirklich so waren oder ob Dinge geschehen sind, die sie hoffentlich positiv überrascht haben.
Ja, dann würde ich natürlich da wissen wollen, wie von der Altersstruktur, wie jung, wie alt sind es die Jungs und Mädels? Sind die alle aus den gleichen Altersstufen oder Altersklassen, mhm, oder sind die gemischt dann 5. bis 13. Klasse oder wie ist jetzt das gedacht?
Nee, also wir haben das einfach mal mit der 10. Klasse gemacht.
Oder 10.
Einfach, weil das auch so ein Alter ist, wo man dann doch in der Kürze vor dem Abitur steht und sich doch ernsthaft Gedanken machen sollte, wie es nach dem Abitur weitergeht. Ja? Und es wäre natürlich schön, wenn man den oder die eine oder anderen davon überzeugen könnte, dass Handwerk durchaus Sinn macht, mhm, Spaß macht, man dort eine Zukunft hat und durchaus sinnvolles Geld verdienen kann.
Und die jetzt daran teilnehmen, haben sich dann beworben, habt ihr dann irgendwie ein Schreiben verfasst, am Motto, hier gibt es ein Projekt, meldet sich, wer mitmachen möchte, oder wie ist das gelaufen? Ich meine, waren es jetzt 100 Bewerber und du hast gesagt, 7 sind es, hat man die dann auswählen müssen, casten müssen sozusagen, oder hast du mit Mühe, Not oder die Schule dann 7 zusammengebracht, oder wie war dann das Interesse und das als Auswahlverfahren, wie habt ihr das gemacht?
Ja, also erst gab es eine Vorabinformation, das hat die Kunstlehrerin, die Frau Rinke, hat das mit ihren Schülerinnen und Schülern besprochen und das Projekt angeboten. Und das war also vor Weihnachten und da war auch nur ganz, ganz große Begeisterung da. Was uns dann aufgefallen ist, sie sollten sich dann über Weihnachten die Bewerbungen ausfüllen. Da hat man einfach so ein paar Fragen gestellt, was sie sich, wer sie sind, was sie für Hobbys haben, inwieweit sie schon mit Kunst oder Handwerk zu tun hatten und was sie sich von dem Projekt erhoffen oder was sie sich dort wünschen. Und nach den Weihnachtsferien, da kam dann schon die eine oder andere Stimme, die gesagt hat, ja, also meine Eltern haben gemeint, ich soll mich doch lieber aufs Abitur konzentrieren. Und also da hat man dann schon gemerkt, dass eben wieder die Eltern oder die Gesellschaft, ja,
ist nicht wertschätzen,
dieses
oder?
Skeptik hat oder ja. dieses nicht wertschätzen und eigentlich auch vielleicht nicht für so notwendig hält, dass jetzt die Kinder dort reinschnuppern, weil sie sollen ja so oder so mal studieren. Mhm. Ja. Und da haben wir natürlich noch eine Riesenaufgabe vor uns. Ja. Wir sind jetzt 7, wir haben das sowieso beschränkt auf 5 bis maximal 10, weil sonst ist es nicht zu handeln, wenn 10 Unerfahrene auf einem Haufen stehen und an dem Relief arbeiten, weil sie brauchen ja auch Begleitung. Ja. Und man will für jeden ausreichend da sein, auch mal ein Gespräch führen, was man nicht am Stein führt, sondern einfach vielleicht auch mal ein privates Gespräch, was mir sehr wichtig ist. Und von so her ist es sinnvoll, lieber weniger zu haben, zumal es ja auch unser erstes Projekt ist. Ja, wir müssen auch erst Erfahrungen sammeln, was können wir handeln, was schaffen wir in der kurzen Zeit. Ja, weil Start ist im Prinzip jetzt im April und dann Ende Juni ist ja schon der Aufbau. Mhm. Ja.
Und ja, also das wird auf jeden Fall jetzt eine Generation von 7 Schülern beginnen, aber das hat eine längere Laufzeit. Das heißt, die übergeben dann und werden dann irgendwann mal zu gegebener Zeit an die dann nächste 10. Klasse einen Status übergeben. Das heißt, dann wird im Prinzip aus einem 20% Einarbeitungsstatus, den man dann vielleicht erreicht hat, also die nächste Generation übergeben und nach den 4 Jahren, ist es, verstehe ich das richtig, nach 4 Jahren ist das Relief dann fertig?
Nein. Wir haben einfach im Moment im Kepler-Gymnasium 4 Treppenaufgänge mit 4 Wänden, sodass wir 4 Reliefs machen können. Und Gedanke war natürlich, das Relief zu beginnen und nächstes Jahr zu vervollständigen, aber diese 7 Teilnehmer und Teilnehmerinnen sind sehr ehrgeizig und haben gesagt, wir wollen unser Relief fertigstellen. Mhm. So. Also da ist jetzt schon ein gewisser Ehrgeiz da und das werden wir auch schaffen.
Und die Leute, die jetzt das machen, die kriegen bei dir jetzt erstmal eine Basisgrundausbildung in Sachen Stein oder wie, also Bearbeitung. Ich meine, so ganz einfach ist das ja nicht. Und ich meine, man muss ja wahrscheinlich schon Grundhandwerkszeug irgendwo dann auch erlernen, um zumindest eine gewisse Befähigung zu erlangen, oder?
Also dieses Wandrelief besteht nachher aus etwa 12 Teilen, 14 Teilen. Und jede Schülerin macht einen Teil.
Aha.
Ja, es gibt aber insgesamt gibt's wieder eine Gesamtkomposition. Das heißt, jeder hat zwar sein eigenes Stück, muss sich aber mit seinem Nebenpartner abstimmen, damit die Übergänge wieder passen. Ja? Also es war mir sehr wichtig, dass nicht jeder für sich irgendwas erarbeitet und in seinem Eckchen steht, sondern dass auch im Team gearbeitet werden muss. Selbstverständlich gibt's da einen Einführungstag, in dem die ersten Techniken gezeigt werden. Auch die Sicherheitsvorschriften, das ist ganz besonders. Und deshalb war es mir eben auch wichtig, dass es nicht so viele Schüler sind, weil dann eben an den einzelnen Tagen ich ständig bei den Schülern bin und Hilfe leisten kann. Und auch schaue, dass sie das Werkzeug richtig halten, dass sie das richtige Werkzeug benutzen, dass die Sicherheitsvorschriften eingehalten sind und so weiter.
Wie viel Aufwand muss man denn kalkulieren, um jetzt jemand, der völlig unerfahren ist, in der Lage ist, dann doch zumindest so grundlegend irgendwie was zu machen? Ist das jetzt wirklich eine Sache, was man mit wenigen Tagen schon erlernen kann? Oder ich habe da jetzt gar keine Vorstellung. Aber ich meine, ich sehe ja, was so tolle Kunst du erarbeitest und weiß, welche Möglichkeiten oder was man alles mit Werkzeug Tolles machen kann. Und jetzt so aus Laie dann doch irgendwie schon so eine Basis und so eine Qualifikation zu bekommen, ist das jetzt, muss man da monatelang üben und machen? Oder kriegt man das einmal gezeigt, man fängt an und hat gleich was? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Also im Prinzip, man kann die Technik in der Theorie einmal gezeigt bekommen, aber dann ist es wirklich Learning by Doing. Mhm. Ja, anders funktioniert es nicht. Und wir arbeiten natürlich einen Sandstein, der sehr weich ist. Ach. Wir arbeiten auch nicht mit Druckluft, sondern ganz traditionell mit Knüpfel, Fäustel und Meißel.
Und das ist spezielles
genau.
Steinmetz.
Und ich richte mich schon darauf ein, dass das eine oder andere Eck vielleicht mal unabsichtlich verloren geht. Und dann muss man eben an der Gestaltung vielleicht ein bisschen tricksen, damit es nachher wieder passt. Ja? Aber ich finde es ganz spannend und da wird sich auch zeigen, dass es manche gibt, die das locker von der Schulter machen und andere, die vielleicht ein bisschen mehr Schwierigkeiten dafür haben. Aber auch das ist kein Problem, weil dazu soll ja dieses Projekt dienen, auch um zu sehen, ist das was für mich? Fühle ich mich da wohl? Macht mir das Spaß?
wird das dann vorher konzipiert am Computer irgendwie in der Form, dass man sagt so und so und jeder macht sein individuell irgendwas oder geht das spontan drauf los und zum Beispiel irgendeiner fängt jetzt mal an, irgendwie was zu gestalten und dann sagst du, oh, das könnte vielleicht ein Engelchen werden oder das könnte, was weiß ich, sonst irgendwie, keine Ahnung, ein Schmetterling werden, ich sag mal, irgendwie was beliebt ist, dass man dann aus dem, was sich da so zufällig ergibt, abzeichnet, was draus macht oder hast du genau ein Konzept, die Figur so und so und die muss so und dann mit 5 cm Abstand kommt die andere Figur. Hast du das schon so im Prinzip im Kopf, wie es ausschauen soll oder wie spontan,
also wie schaut es aus? Wir haben natürlich ein Maß festgelegt, auch die Maße der eigenen einzelnen Reliefteile, weil man muss ja auch Material vorbereiten. Die Schüler machen jetzt mehrere Entwürfe, ja, und daraus wird wohl einer dann der finale Entwurf sein.
Oh ja, und dieser wird auch mit von der Kunst oder von der Künstlerin oder genau, vom Komplettler mit betreut.
Da möchte ich mich ganz herzlich bedanken, auch bei der Frau Rinke, die sich da wirklich sehr engagiert. Mhm. Und ganz herzlich muss ich mich vor allem bedanken bei den Sponsoren. Die möchte ich jetzt auch kurz benennen, weil
dürfen wir nicht.
Schade, weil
aber Silke, du hast sie bestimmt auf einer Website.
Ja, genau, da werden die draufstehen.
Da darfst du auf die Webseite verweisen und da können die Leute dann gerne natürlich gucken.
Weil wir bekommen das Werkzeug für die 7 Schüler und Schülerinnen gesponsert und auch das Material. Und das ist ein großer Happen, ja, und ohne den Sponsoren würde das nicht gehen. Mhm. Und da möchte ich mich ganz, ganz herzlich bedanken, dass auch von dieser Seite so eine große Unterstützung kommt.
Sagst einfach kurz die URL, wo man das nachlesen kann oder auch vielleicht die näheren Details zu dem Projekt zum Lesen sind?
Ja, also das werde ich jetzt dann einstellen auf der info@lambert-steinmetzwerkstatt.de.
Da kann man es dann anschauen.
Genau.
Und kommende Woche ist also diese Unterzeichnung dieses Vertrags ein großes Programm.
Genau, und da ist die offizielle Unterzeichnung, wo auch die Entwürfe vorgestellt werden und da freue ich mich schon drauf.
Ja, Silke, wir haben jetzt noch ungefähr 45 Sekunden. Ist noch ein Punkt, den du gerne nennen möchtest, was dir wichtig wäre, was Sie vergessen hätten?
Einfach ein Aufruf an die Gesellschaft. Ich möchte einfach gerne haben oder möchte den Gedanken hinterlassen, dass ich die Menschen über die Dinge mehr Gedanken machen und vielleicht auch die Dinge mal mehr hinterleuchten und sich von alten Vorgegebenheiten, die sie noch von ihren Eltern gehört haben, einfach mal trennen, sondern sich vielleicht mal die Mühe machen zu sagen, jetzt gucke ich doch mal in so einen Laden oder lass mich doch auch von meinen Kindern mal inspirieren. Jetzt schaue ich mal genauer hin.
Was wir auch noch ergänzen können, Girls Day ist ja auch am kommenden 28. Genau. Gerade auch, denke ich, in allen Bereichen, ob das Handwerk oder Industrie ist, um sich da, das Mädels sich da auf jeden Fall mit den Dingen befassen können und ein bisschen Einblick gewinnen. Ja, Silke, ich sage dir ganz, ganz herzlichen Dank. Wir haben 40 Sekunden. Wir sind damit auch schon durch mit der Plattform für heute. Mein Name ist Michael Trost. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Und mein Studiogast war
Silke Lambert.
Und wir sagen Tschüss.
Tschüss.
Und bis sicherlich irgendwann bald mal wieder.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/plattform.